Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die die erste Hälfte ihres Lebens in Deutschland Ost verbracht hat und die zweite Hälfte in Deutschland West. Die Ärztin und Professorin Karin Sorger. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
Frau Sorger, übermorgen jährt sich zum insgesamt 56. Mal der Bau der Mauer. Sie waren damals eine junge Frau und ich glaube auf irgendeinem Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Welche Erinnerungen haben Sie da?
Da waren ja Semesterferien. Ich war zu der Zeit noch Studentin und war mit meinem damaligen Verlobten. Wir sind immer nach Mecklenburg in die Ferien gefahren mit Paddelboot und Zelt. Und plötzlich hörten wir aus einem russischen Kofferradio die Nachricht, dass in der Nacht in Berlin also nicht mehr möglich ist, von Ost nach West zu kommen.
Ja, was war Ihr erstes Gefühl damals?
Ich war total geschockt. Ich war völlig fertig und habe zu meinem Mann gesagt, jetzt sitzen wir in einem großen Zuchthaus.
Ja, so ist es dann auch gekommen?
So ist es auch gekommen. Er hat das anfangs gar nicht so gesehen. Er sagte, das betrifft doch uns nicht, weil ja auch im Radio gekommen war, wir müssten diesen antifaschistischen Schutzwall bauen, damit die Leute aus dem Westen nicht zu uns nach Osten eindringen könnten. Und dann hat mein Mann auch gesagt, das betrifft uns doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, nur uns betrifft es. Ja. Wir sitzen jetzt eingeschlossen.
Waren Sie auch deshalb doppelt geschockt, weil Walter Ulbricht, der Staatsratsvorsitzende, ja unmittelbar vor diesem Mauerbau wörtlich gesagt hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Richtig. Walter Ulbricht hatte das am 15. Juni, noch also wenige Wochen vor dem 13. August, gesagt.
Was haben Sie damals gedacht? Haben Sie ihm geglaubt?
Ich habe das erst später erfahren, dass er das gesagt hat. Ich hätte trotzdem nicht geglaubt, dass man eine Stadt in einer Nacht einfach durchschneiden kann.
Wenn wir nochmal zurückgehen in diese Jahre, Anfang 60er Jahre, Sie eine junge Frau, Anfang 20, waren Sie damals auch eine gläubige Marxistin?
Als ich in der Schule war, als ich also die Grundschule und später die Oberschule besuchte, die Lehrer bestimmen eigentlich das, was man denkt. Da habe ich tatsächlich geglaubt, was uns gelehrt wurde. Wir haben dann also die marxistischen Theorien gehört, besonders in der Oberschule, nicht so sehr in der Grundschule. Und die Theorie leuchtete mir ein. Auch am Anfang des Studiums haben wir ja auch noch Marxismus, Leninismus gehört. Und die Theorie leuchtete mir insofern ein, dass ich sagte, wer von uns will denn nicht, dass es den Arbeitern mal besser geht.
Aber wie war es dann in der Praxis?
So,
ich meine, es gab ja dann ein vermeintlich sozialistisches Paradies und einen bösen imperialistischen Westen.
Ja. Die Theorie stimmte überhaupt nicht mit der Praxis überein. Und das sah ich dann schon während des Studiums, weil wir ja häufig zu Ernteeinsätzen unterwegs waren. Wir haben in der Braunkohle gearbeitet, wir haben auf dem Lande in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gearbeitet. Und da sah ich dann schon diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, nämlich dem real existierenden Sozialismus.
Eine Mangelwirtschaft und ein schlechtes Lebensniveau?
So ist es, ja.
Sie kommen aus einer Familie, wo Sie anfangs gedacht haben, Vater und Mutter sind Vater und Mutter, und sehr viel später erfahren haben, dass es die Adoptiveltern waren. Wie kam das?
Ich habe das mit 7 Jahren erfahren, indem die Kinder auf der Straße mir zuriefen, du bist ja gar nicht das richtige Kind. Und dann habe ich zu Hause in den Akten nachgeschaut und habe gefunden, dass meine Eltern mich adoptiert hatten.
Warum haben die sie adoptiert?
Ja, eigentlich stammt meine Familie aus Friedberg in Hessen. Und nur durch Zufall hat meine Mutter mich in Magdeburg zur Welt gebracht und dort dann auch in ein Heim gegeben.
Warum?
Ich habe meine Mutter später gefunden im Westen und habe das mit ihr besprochen. Ja.
Hat sie eine befriedigende Antwort geben können für Sie?
Also sie war ganz jung, hatte schon eine Tochter aus einer Ehe, die schon in die Brüche gegangen war. Und dann hat sie die Liebe ihres Lebens getroffen. Der Mann wollte sie mit ihrem einen Kind zwar heiraten, aber nicht noch mit mir. Okay. Und da hat sie dann auf mich verzichtet.
Um diesen Punkt abzuschließen, wenn Sie sagen, Sie haben viel später die Mutter dann getroffen, ist daraus dann eine persönliche Beziehung oder gar eine Art Freundschaft entstanden?
Als meine Eltern nicht mehr lebten, meine Adoptiveltern, die sehr nett zu mir waren, die sind leider sehr früh gestorben. Meine Adoptivmutter mit 10 und mein Adoptivvater, da war ich 21 Jahre. Und als sie nicht mehr lebten und ich war im Westen, habe ich gedacht, ich tue ja niemandem Unrecht, wenn ich mal nach meiner Mutter suche. Mich hat einfach interessiert, wo kommst du her? Und das passiert vielen, wie ich später erfuhr, die so Mitte, Ende 30 sind, die wollen einfach wissen, woher man stammt. Und das Verhältnis zu meiner Mutter, ich fand also eine sehr intelligente, warmherzige Frau vor, die auch mit ihrer Intelligenz erkannt hatte, dass unser Verhältnis nicht sein konnte wie zwischen Mutter und Tochter, sondern die sagte, wir könnten doch Freundinnen sein.
Und ist es so gekommen?
Das ist so gekommen, mit einigen Abstrichen, aber es ist so gekommen.
Hatte Ihre leibliche Mutter ein schlechtes Gewissen?
Nein.
Tatsächlich nicht?
Nein.
Um nochmal auf die Adoptiveltern zu kommen, auch als Sie mit 7 Jahren erfahren haben, dass es Adoptiveltern waren, hat sich da an Ihrem persönlichen Verhältnis, an den Gefühlen diesen beiden Menschen gegenüber irgendetwas verändert?
Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Mit 14 bekam man in der DDR einen Personalausweis. Und das war der Grund, weshalb mein Vater mir dann erzählt hat, dass er mich an Kindesstatt angenommen hat. Und er war also zutiefst bewegt und befürchtete auch, dass ich ihn jetzt nicht mehr lieb haben würde. Und das ist das ganze Gegenteil. Ich habe gesagt, wenn ein normaler Vater sein Kind liebt, das finde ich normal. Aber wie lieb ihr zu mir wart, das ist schon was Besonderes.
Einem letztlich fremden Kind gegenüber.
Ja, und deshalb, also meine Liebe war eher gewachsen.
Sie haben vorhin erzählt am Beispiel von Theorie und Praxis, dass die Theorie des Marxismus in der DDR toll war und die Realität nicht so schön. War das sozusagen der Beginn des Wandels bei Ihnen, sich von diesem Staat auch peu à peu zu verabschieden?
Ja, es kam noch etwas anderes hinzu. Mein zukünftiger und späterer Mann dann, wir haben nach dem Studium geheiratet, hatte ebenfalls keine Eltern, so wie ich. So dass wir in Leipzig eigentlich nur ein Zimmer zur Verfügung hatten, in dem wir als verheiratetes Ärztepaar wohnten.
Ja.
Alles spielte sich in einem Zimmer ab. Und dann begann die Misere. Wir mussten 2 Jahre nach Suhl in Thüringen und hatten auch dort kein Bad, sondern nur ein Waschbecken und 2 kleine Zimmer in einer Häuslerkarte. Das haben wir auch noch ganz gut ertragen. Und als wir dann aber zurück nach Leipzig kamen und mit der Facharztausbildung begannen, da bin ich wöchentlich einmal zum Wohnungsamt und habe dann 1,5 Zimmer bekommen, die zur Untermiete bei älteren Leuten waren. Er war 80, sie war 90. Und wir hatten nur Küchenbenutzung und Bad mit Benutzung. Und als wir dann eine Tochter bekamen, da fiel auch das halbe Zimmer noch weg, sodass wir mit der Wohnungsmisere unser ganzes Leben, was wir da in der DDR verbrachten, zu kämpfen hatten.
Und gleichzeitig wussten Sie, wie ein vergleichbares Paar in Deutschland West gelebt hat, also Sie Ärztin, er Arzt, ein kleines Kind, ganz andere und viel bessere Lebensumstände?
Ich habe gar nicht in den Westen geschaut, sondern ich habe gesehen, dass wenn man Arbeiter war, dann kriegte man eine Neubau, mit Glück natürlich auch. Ja. Oder vor allen Dingen, wenn man dann noch Parteigenosse war, dann kriegte man eine 3-Zimmer-Wohnung mit Bad und eigener Küche. Als ich zum Wohnungsamt ging und unsere beiden Hauptmieter gestorben waren, also die Wohnung eigentlich frei war, da bin ich zum Wohnungsamt und dann hat die Wohnungsbeauftragte gesagt, haben Sie gedacht, dass Sie die Wohnung kriegen? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich gedacht. Und dann hat sie gesagt, nein, wir sind hier im Arbeiter- und Bauernstaat und die kriegen die Wohnung.
Waren Sie eigentlich, wenn Sie es ansprechen, Mitglied der Partei, der SED?
Nein, nie.
Gab es da, weil Sie es nicht wollten, weil Sie sich nicht organisieren wollten oder warum?
Nein, weil ich nicht überzeugt war. Dass,
damals dann nicht mehr?
Ja, der 13. August war für mich die Grenze. Mhm. Wenn mich einer einsperrt, das macht eigentlich mit mir niemand. Und das war für mich ganz schlimm. Und man hat auch gesehen, wie nach dem 13. August, jetzt konnten sie alles mit uns machen, noch restriktiver gegenüber den Ärzten, den Pfarrern und den Künstlern sein. Ich war inzwischen ja schon an der Universität in Leipzig tätig und hatte Veröffentlichungen in westlichen Zeitschriften hinter mir. Plötzlich wurde das verboten und mir wurde gesagt, ich könne doch im Zentralblatt für Pathologie in Jena veröffentlichen. Oder ich hatte Zeitschriften aus dem Westen noch empfangen dürfen, die zu Studienzeiten hatte ich dieses Abonnement begonnen. Das wurde ohne mein Einverständnis einfach gekündigt. Ja. Oder ich war Mitglied bei den deutschen Naturforschern und Ärzte. Auch diese Mitgliedschaft wurde einfach gekündigt.
Und irgendwann klinkte sich dann auch die Stasi in ihr Leben ein und wollte was von Ihnen.
Ich wurde vom Rektorat angerufen. Ich möchte mittags um 14 Uhr ins Rektorat kommen. Und da bin ich dann ganz naiv dahin gegangen. Und ich kam in ein Zimmer und am Ende saßen zwei Männer. Dann haben die gesagt, wir wollen Ihnen nur sagen, wir sind vom MFS und ich möchte Platz nehmen. Und sofort alle Antennen ausgefahren, habe 8 Stellung. Und dann sein erster Satz, das weiß ich noch wie heute, O-Ton. Ihr Name ist beim Bundesnachrichtendienst bekannt. Können Sie sich das erklären?
Beim BND ja. In Deutschland West, sagten ja. Die Kollegen
die sagten
in Deutschland
nicht mal,
Ost.
Die sagten nicht mal, beim BND haben sie sogar gesagt, die Abkürzung eigentlich. Und ich war so erschrocken, ich wusste in dem Moment gar nicht, was BND ist. Und dann haben die gesagt, ob ich mir das erklären könnte. Und dann habe ich gesagt, nee, kann ich mir nicht erklären. Und ich wurde wieder lockerer, weil ich keine Angst hatte. Und dann kamen sie langsam mit der Sprache raus und haben gesagt, ob ich nicht bereit sein könnte in unserem Institut. Da arbeiteten doch zwei Kolumbianer. Und ob ich nicht bereit sein könnte, über die was auszusagen.
Da haben Sie gleich Nein gesagt oder haben Sie überlegt?
Ich habe gleich Nein gesagt.
Wie haben die reagiert?
Ich hab das umschrieben. Ich habe gesagt, also ich tauge dazu gar nicht. Mir merkt man das sofort an. Ich bin überhaupt nicht der Typ und bin ein ängstlicher Typ. Und außerdem hätte ich auch keine Zeit irgendwie außerhalb der Dienstzeit, denn wir hatten ja immer mehr als 8 Stunden zu arbeiten. Also wir waren 12, 14 Stunden im Institut. Und dann hätte ich meine Tochter und ich müsste nach Hause. Also ich
haben
hätte,
die das akzeptiert?
Die haben dann gesagt, nichts für ungut, überlegen Sie sich das und wir kommen nochmal zu Ihnen.
Okay, dann kamen die ein zweites Mal und dann haben Sie wieder gesagt, nein. Begannen auch Repressalien, Fragezeichen?
Nein, Repressalien nicht. Nee, im Gegenteil. Ich wollte mich irgendwie aus der Schlinge ziehen, ohne jetzt auffällig zu sein. Ja? Und deshalb sind die dann nach Hause zu mir gekommen und dann habe ich aber deutlicher Nein gesagt, dass ich also das nicht machen will und da auch nicht zu tauge. Und dann weiß ich auch noch, Originalton, wie der Stasi-Mann aufstand und sagte, nichts für ungut. Wir haben aber das Gefühl, dass Sie unserem Staat loyal gegenüberstehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann man so sagen. Und die haben mir sogar ihre Adresse gegeben. Also wenn ich mal in Nöten sei, dann hatte ich eine Telefonnummer. Was ich später dann im Gefängnis oder vor dem Gefängnis versucht habe auszuspielen, aber das ging schief.
Wobei diese Geschichte, wie Sie sie gerade erzählt haben, der anderen Geschichte widerspricht, dass man eigentlich nicht Nein sagen durfte, weil man stattdessen große Nachteile und große Repressalien zu befürchten hatte.
Ich kann das nicht beurteilen, wie das bei anderen Leuten gewesen ist. Ich kann nur von mir aus sagen, dass ich wirklich Nein sagen konnte.
Wann haben Sie beschlossen, die DDR zu verlassen?
Nach meiner Scheidung.
Das war welches Jahr?
1972.
Okay.
Und als ich dann geschieden war, da kam der Gedanke wieder neu auf, weil ich eigentlich meine wenigen Freunde, die waren alle im Westen und die wenigen Verwandten, die ich noch hatte, auch.
Ja. Was ist dann in diesem Jahr 1977 passiert?
Ich wollte in den Westen, aber die Problematik war, wie mache ich das? Inzwischen hatte ich ja eine 8-jährige Tochter und ich hatte natürlich auch eine Verantwortung dem Kind gegenüber. Und ich konnte das mit niemandem besprechen. Ich konnte das niemandem sagen. Und dann passierte etwas Überraschendes, nämlich ein Kollege von mir bot mir an, mit ihm auf die Flucht zu gehen.
Mit der Tochter?
Ja.
Okay.
Er wollte mich und die Tochter mitnehmen.
Das hat aber nicht funktioniert.
Nee.
Warum ist das gescheitert?
Weil zu dem Zeitpunkt, als das passieren sollte, meine Tochter mit ihrem Vater, das war natürlich auch wieder in der Ferienzeit, er war mit meiner Tochter in Mecklenburg zum Zelten und ich wusste nicht, wo die waren.
Der zweite Versuch hat dann erst geklappt, ist dann gescheitert mit dem Ergebnis, dass sie verhaftet wurden.
Ja, da wollte ich gar nicht fliehen, sondern ich wollte mir nur die Stelle anschauen, an der ich am nächsten Tag mit meiner Tochter in der Nacht zu sein habe an der Autobahn.
Ja.
Und zwar auf dem, das waren die Transitwege. Da durften also westdeutsche Autos nicht kontrolliert werden von Seiten der DDR. Und da mussten wir an einem bestimmten Punkt warten und dann wurde man von einem Auto aufgenommen. Und wenn man Glück hatte, hat man damit den Westen erreicht.
Ja, Sie hatten aber kein Glück, sondern Pech.
Ich hatte kein Glück, in dem nämlich eigentlich schon bevor ich den Punkt, den ich mir anschauen wollte, gefunden hatte, hat mich der Abschnittsbevollmächtigte des Ortes beobachtet, hat die Kripo benachrichtigt und die haben mich verfolgt, ohne dass ich das gemerkt habe. Die waren in Zivil mit dem Auto und haben mich dann festgenommen und mit in das Volkspolizeikreisamt Bitterfeld.
Und dann Gefängnis, Frauengefängnis Hoheneck. Wie lange waren Sie da?
Ich wurde verurteilt zu 1 Jahr und 6 Monaten Gefängnis und habe insgesamt 10 Monate im Gefängnis verbracht.
Und dann kam der Freikauf durch die Bundesregierung. Das war ein übliches Modell über den damaligen DDR-Rechtsanwalt Vogel, Inhaftierte in der DDR Inhaftierte in die Bundesrepublik zu holen. Auch bei Ihnen war es so.
Ja. Wobei ich da von diesem Freikauf vorher nichts gewusst hatte. Das habe ich erst im Gefängnis erfahren. Und das haben mir dann die anderen Mitgefangenen gesagt. Dann habe ich natürlich gehofft, dass ich dabei sein werde. Und es war in der Tat so, dass mein Kollege, der mich damals mit auf die Flucht nehmen wollte mit meiner Tochter, dessen Flucht ist geglückt. Ich konnte damals nicht teilnehmen, weil ich die Nathalie nicht bei mir hatte. Und der ist dann praktisch im West-Berlin zu dem Rechtsanwaltsbüro Neumann und Salm gegangen und hat mich auf die Liste setzen lassen zum Freikauf.
Sie waren dann im Westen, allerdings Ihre Tochter, 8 Jahre alt, war im Osten. Wie haben Sie es dann hingekriegt, dass diese Tochter irgendwann nachkommen durfte?
Ich hatte die ganze Zeit Sorge, als ich im Gefängnis war, dass ich nicht gehen könne ohne meine Tochter. Und mein Rechtsanwalt hatte mir aber gesagt, den ich in Leipzig hatte, der hatte mir gesagt, wenn Sie die Chance haben, in den Westen zu gehen, tun Sie das, denn dann können Sie mehr erreichen, Ihr Kind zu bekommen, als wenn Sie wieder im Osten rausgehen.
Das wundert mich insofern, weil ich jetzt gedacht hätte, in so einem Fall geben die das Kind sofort innerhalb der DDR zur Adoption frei.
Ja, das gab es auch. Aber es gab, also das war dann wohl mal veröffentlicht worden im Westen und da waren sie etwas vorsichtiger mit diesen Dingen. Zumal meine Tochter an dem Tage, als ich gefangen genommen worden bin, bei ihrem Vater war.
Okay.
Und meinem geschiedenen Mann, der wieder eine neue Familie gegründet hatte, sodass sie in dieser Familie leben konnte. Und ich glaube, dann ging das nicht so einfach, die Kinder zur Adoption zu geben.
War das trotzdem Ihre große Sorge und Ihre große Angst, möglicherweise Ihre Tochter nie mehr zu sehen?
Ja, das begleitete mich die ganze Zeit während des Gefängnisaufenthaltes, weil ich natürlich nicht wusste, die DDR hätte auch sagen können, der Vater kann das Kind besser im Sinne des Sozialismus erziehen. Und ich hatte zwar das Sorgerecht, damals gab es das noch nicht, dass beide das Sorgerecht haben. Und er hatte das nicht, aber die hätten mir das Sorgerecht absprechen können. Und die haben natürlich auch psychologisch sofort gemerkt, dass das Kind meine größte Schwäche war.
Klar.
Und dass ich damit am verletzbarsten war.
Es hat dann funktioniert. Ich glaube, nach 4 Monaten haben Sie Ihre Tochter wieder gesehen. in der DDR auch abholen dürfen und dann dieses oder müssen und dann dieses neue Leben im Westen. Wie sind Sie aufgenommen worden?
Ich bin eigentlich von vielen Menschen sehr nett aufgenommen worden. Also Freunde, Verwandte und Bekannte. Die erste Zeit habe ich in Kiel verbracht. Und auch die Kollegen, die medizinischen Kollegen, die wussten ja, was politisch vorhanden war. Und die haben mich also freundlich begrüßt. Und ich habe sofort Stellenangebote bekommen in Tübingen und in Mainz. Und ich habe mich dann für Mainz entschieden. Und dort haben die Leute, also Nachbarn und alle, uns sehr, sehr nett aufgenommen.
Das klingt so, als hätten Sie diesen gewaltigen Schritt niemals bereut?
So ist es. Ich habe den niemals bereut.
Wissen Sie noch, was Ihnen am Abend des 9. November 1989 durch den Kopf gegangen ist?
Ich saß heulend vorm Fernseher, als ich das sah, wie die Ostdeutschen also auf der Mauer tanzten. Und ich war so dankbar. Ich hätte eigentlich nicht erwartet, dass ich in meinem Leben das noch erlebe.
Wem waren Sie besonders dankbar?
Gorbatschow und dann dem Altbundeskanzler Kohl, weil er begriffen hat, dass diese Sache schnell gehen musste. Dass man also da nicht lange überlegen musste und ausrechnen musste, wie viel das kostet, sondern es war ein kleines Zeitfenster. Und dieses musste genutzt werden.
Hat Ihnen der alte, starrsinnige Honecker leid getan?
Nee, nicht? Überhaupt nicht, nein.
Auch die anderen dieser Führungsriege, die doch irgendwie erstarrt das alles über sich haben ergehen lassen, auch nicht?
Nein, die haben mir nicht leid getan, weil wir haben denen vorher auch nicht leid getan.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Besuch dann wieder in der alten Heimat, entweder in Magdeburg, wo Sie geboren wurden, oder in Leipzig, wo Sie gearbeitet haben?
Ja, und zwar in Leipzig, mein erster Besuch. Der war zur Einsicht meiner Stasi-Akten. Und der war insofern etwas dramatisch, dieser Besuch. Obwohl ich mich ja gefreut hatte, nun wieder so fahren zu können nach Leipzig. Da standen plötzlich Polizisten auf dem Bahnhof, auf dem ich mal mit Handschellen gestanden hatte, um nach Hoheneck überführt zu werden, und hatten Schilde vor sich. Und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Aber da war ein Spiel, ein Fußballspiel. Und deshalb standen die da alle auf dem Bahnhof. Und das hat mich natürlich etwas alteriert.
Ansonsten, wie waren die Begegnungen dann mit den Menschen, die Sie viele, viele Jahre nicht gesehen haben?
Sehr nett. Ja. Sehr nett. Ich bin auch schon vor dem Fall der Mauer im Osten gewesen. Und zwar, ich hatte 10 Jahre Einreiseverbot. Und das war dann von 77 bis 87. Und dann hatten Freunde von mir aus Freital bei Dresden, die hatten dann um eine Einreisegenehmigung ersucht, der auch stattgegeben wurde, sodass ich also Ende der 80er Jahre schon im Osten war.
Wann war Ihnen klar, dass dieses System kaputt gehen wird?
Zu der Zeit noch nicht, also auch 87 noch nicht. Ich war immer überzeugt, dass es nicht geht, dass man ein Land auf ewig teilen kann. Komischerweise, ich gehörte wirklich zu denen, die gesagt haben, eines Tages wird Deutschland wieder einig sein. Bloß ich habe gedacht, ich erlebe es nicht. Und dass ich das erleben durfte, das macht mich sehr, sehr glücklich.
Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das ist der durchaus poetische Titel des autobiografischen Buches, das Karin Sorger geschrieben hat. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen?
Den Titel, den fand ich schon kurz, nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen war. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn gelesen habe. Jedenfalls, es war in Mainz. Ich las diese beiden Zeilen, denn das geht noch weiter. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit aber ist der Mut. Dieser Ausspruch stammt von Perikles, also ist schon über 2000 Jahre alt. Und damals habe ich gedacht, das ist genau der Spruch, der über dein Leben passt.
Ein griechischer Staatsgründer, der mehr als 2000 Jahre danach recht hat.
Genau. Und dann habe ich diesen Spruch in Ton gravieren lassen und er hängt noch heute über der Tür meines Hauses. Und erst jetzt, als ich dann mein Buch schrieb,
da wusste ich, das wird der Titel deines, also über 30 Jahre später, wusste ich, das wird der Titel deines Buches sein.
Was mir aufgefallen ist, dass ich Leute, die das Ende des Staates DDR erlebt haben, dass diese Menschen deutlich weniger selbstbewusst aufgetreten sind als diejenigen, die vorher gegangen sind. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch gemacht haben?
Ja, ich denke, je länger man in so einem totalitären Staat lebt, umso mehr verliert man seine Würde und seine Selbstbestimmtheit. Und deshalb bin ich froh, dass ich eben nicht so lange dort zugebracht habe und schon eher diesem Staat den Rücken kehren konnte.
Können Sie Menschen verstehen, die sich heute 2017 noch nach der schönen alten DDR zurücksehnen?
Sehr schwer, obwohl diese Frage natürlich komplex ist. Es werden sich natürlich diejenigen zurücksehnen, die dort ihre Privilegien hatten. Dann habe ich auch festgestellt, dass nicht alle so unter dem Verlust der Freiheit gelitten haben, wie es mir gegangen ist. Und schließlich haben manche ihre Arbeit verloren aufgrund der Tatsache, dass manche Betriebe abgewickelt worden sind. Und auch die haben natürlich dann Konflikte zu bewältigen gehabt, so dass man verstehen muss, dass es nicht für alle ein Glück war, dass die Mauer gefallen ist.
Ist inzwischen alles zusammengewachsen, was zusammengehört, oder dauert das noch?
Das dauert noch. Also ich sehe das bei meiner Tochter. Diese Generationen haben schon keine Schwierigkeiten mehr. Aber wir Alten, unsere Generation, die haben Schwierigkeiten. Und deshalb sind auch meine ganzen Hoffnungen auf die nächsten Generationen gerichtet. Und in deren Verantwortung liegt es jetzt auch, die Freiheit zu bewahren und um die Freiheit zu kämpfen. Denn es ist nicht so einfach, was wir ja jetzt sehen. Also aus akutem Anlass sehen wir ja, dass die Freiheit durchaus fragil ist und kein Selbstläufer. Wir sehen das in der Türkei und wir sehen das auch in einigen Ländern der EU.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.